Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Bonusfolge des nerdigen und niveauvollen Trash Talks. Mein Name ist Philipp, ich bin der Blogger von Nerds gegen Stefan und an meiner Seite habe ich diesmal zwei ganz besondere Gäste für eine ganz besondere Bonusfolge, denn wenn diese rauskommt, dann ist der 6. Dezember genau 0 Uhr und damit ist sie vermutlich die erste Episode des diesjährigen RPG and More Pottwichtelns, also der von mir organisierten Community-Aktion, bei der sich die Nerd-Podcasts da draußen, dieses Jahr übrigens 15 Stück, gegenseitig mit Themenvorschlägen beschenken. Wir vom Trash Talk wurden dieses Jahr vom Würfelhelden beschenkt, aber auch wir haben uns dieses Jahr wieder Themen gewünscht, und zwar von dem Podcast Das war anders gemeint. Aber weil wir beim Trash Talk ja riesige StreberInnen sind, besprechen wir natürlich wie jedes Jahr auch unsere eigenen Wünsche in kurzen Bonusfolgen. Und genau damit leite ich über zu meinen beiden heutigen Gästen, denn einer davon ist nämlich schuld an dieser Episode, und zwar der bekannte Rollenspielautor Karl-Heinz Zapf. Hallo und wer bist du denn?
Hallo erstmal. Ja, wer bin ich denn? Mag ja diese Vorstellungen immer ganz besonders leiden. Also kurz gesagt, ich bin 1984 zum Rollenspiel gekommen, wie so viele mit DSA. Hab dann aber schnell gemerkt, das ist jetzt nicht so unbedingt meins. Hab dann ein eigenes Rollenspielsystem namens Mächte, Mythen, Modermonster 1989 im Eigenverlag mit zwei Freunden rausgebracht. Und seitdem habe ich in Anführungszeichen eine Rollenspielkarriere hingelegt, einen kometenhaften Aufstieg quasi in den Rollenspiel, ins Rollenspielfirmament. Ja, eigentlich eher nicht, aber aktuell habe ich natürlich an Schnudenbach. Ja, das ist ursprünglich als Kampagnenrunde für uns entstanden und ist seit einiger Zeit beim Manticore Verlag erhältlich in professioneller Form. Ja, und ich denke, im Großen und Ganzen war es das. Ich bin im Rollenspiel treu geblieben seit 84 und alles, was ich weiß, habe ich vom Rollenspiel gelernt.
Wobei ich glaube tatsächlich, du bist so kometenhaft aufgestiegen, dass du nach Jasmin Neitzel der zweithäufigste Gast bist, den wir im Podcast haben. Und ich meine, der Podcast geht jetzt was? 8 Jahre oder so. Also du darfst dich berühmt fühlen.
Darauf habe ich natürlich angespielt, ja.
Sehr schön. Wie gesagt, Karl-Heinz ist schuld an dieser Episode. Denn er hat sozusagen für uns den Themenvorschlag viel hilft viel, Wachstum um jeden Preis formuliert, als er mir eben genau diesen großen Kritikpunkt an der BavariaCon im Frühjahr nannte, die ja damals von einem Jahr aufs andere Jahr um mehrere 100% gewachsen ist und die dabei sicherlich auch so ein paar Wachstumsschmerzen hatte. Aber da haben wir ja eine ganze Folge zugemacht und da müsst ihr eigentlich einfach nur nachhören. Das will ich jetzt nicht weiter vertiefen. Du bist also quasi der Kritiker in unserer kleinen Gesprächsrunde. Im Wrestling würde man sagen Heel. Und da braucht man natürlich noch einen Babyface, also den liebenswerten Publikumsliebling. Und das ist unser zweiter Gast, nämlich der Timur Shatalov, bekannt unter seinem Ringnamen Nero, den ich auch aus einem ganz besonderen Grund eingeladen habe. Aber auch hier erstmal. Hallo und wer bist du denn?
Ja, hallo. Vielen, vielen Dank für diese Einführung. Ich habe mir jetzt meine Notizen gemacht. Karl-Heinz ist der Bösewicht, das ist das Wichtigste. Und ja, ich bin der Tim, so mich auch die meisten nennen, Tim bei meinem Spitznamen. Ich bin aus Ebersdorf und im Wrestling, wie du schon gesagt hast, bin ich als früher Angelo Nero und jetzt Nero aktiv bei der German Alliance Wrestling aus Erlangen, die jetzt passend zu diesem Thema ja auch sehr viel, hoffe ich, über dieses Thema Wachstum und alles wird größer sagen kann.
Ganz genau. Wie gesagt, das passt perfekt zu diesem Thema und es hat einen ganz besonderen Grund, denn du leitest ja die GAW. Letztes Jahr war sie noch eine winzige Hinterhofliga und dieses Jahr hast du daraus eine Eventliga gemacht, wo jedes Mal mehrere hundert Fans und vor allem aber auch internationale Stars dabei sind. Und jetzt kommt der ganz persönliche Bezug zum Thema. Wir haben uns quasi erst richtig kennengelernt nach eurem großen Open-Air-Event, wo ich dir hinterher, ich glaube, 2 DIN A4-Seiten voll mit Kritikpunkten und zugegeben manchmal auch Lob zu eben genau eurem Wachstum geschrieben habe. Das heißt, ich denke, man kann so sagen, du liebst Wachstum, aber du hast eben auch genau diese Wachstumsschmerzen am eigenen Leib oder besser gesagt an der eigenen Liga erlebt. Und damit kommen wir zur ersten Frage an euch beide und ihr könnt euch denken, wie sie jetzt lautet. Egal ob viel hilft viel, besser zu viel als zu wenig oder wachse oder weiche, müssen denn eurer Meinung nach Veranstaltungen immer größer werden? Und vielleicht gleich als Folgefrage, müssen Veranstaltungen, und damit beziehe ich mich jetzt nicht nur auf die Anzahl der BesucherInnen, sondern auch auf die gebotenen Inhalte, immer mehr Wachstum generieren durch besondere Events oder Stars oder irgendwas ganz Besonderes, was sie quasi als Alleinstellungsmerkmal hervorhebt. Um hier mal ein Beispiel zu nennen, damit ihr wisst, worauf ich eigentlich hinaus will, passend zu euren beiden Welten, aus denen ihr kommt. Manche Rollenspielcons holen sich ja InfluencerInnen oder generell Szenestars ran. Und ja, damit meine ich mich auch selber. Erinnern wir uns beispielsweise an die BarbariaCon, die mich ja eingeflogen hat. Während beim Wrestling immer extremere Matcharten geboten werden oder man sich ehemalige WWE-Superstars aus den USA einfliegt. Daher eure Frage, wie ist es denn mit dem Wachstum? Quasi, wie haltet ihr es denn mit dem Wachstum?
Jetzt müssten wir nur noch wissen, wer zuerst loslegen soll.
Haut euch drum. Wir sind ja quasi auch zur Hälfte beim Wrestling. Ihr dürft euch drum schlagen. Also,
ich kann gerne beginnen. Meine Antwort wird aber in dem Fall auch ein bisschen länger, weil dann müsste ich auch was über den Beginn der GRW erzählen, weil da wird auch klar, dass ich wirklich all diese Phasen erlebt habe von diesen Hobby-Events mit 20, 30, 40 Zuschauern und ich sage jetzt mal diesen Punkt, wo wir jetzt stehen. Also begonnen hat es im Jahr 2008 und das war im Endeffekt so eine kleine Wette. Es war eine Wette unter uns Wrestling-Fanatikern. Es ging um einen Platz zum Training, einfach ums Wrestling allgemein. Und das Ganze ist dann tatsächlich entstanden, weil man, ich sage jetzt mal, an mir gezweifelt hat, ob ich nicht irgendwo einen ordentlichen Platz auftreiben könnte, um Wrestling zu machen. Und nachdem das irgendwann passiert ist, waren wir natürlich immer noch diese Fans vom Wrestling, die wir heute noch sind. Wir haben gedacht, warum nicht eine Show schmeißen? Einfach für Friends and Family. Und ich denke, das war auch genau dieses Motto der letzten 15 Jahre. Wir lieben Wrestling. Jeder von uns ist ein sehr großer Fan vom Wrestling. Und wir haben einfach diese Leidenschaft, wie ich schon gesagt habe, für Friends and Family ausgelebt. Aber mir persönlich war es schon immer klar, dass es einiges an Talent und Potenzial im Team gibt. Und es kam dann ein Zeitpunkt, wo wir einfach gedacht haben, okay, wie wär's, wenn wir jetzt Events für die Wrestling-Fans machen und nicht nur für Friends and Family. Und ich denke, da wurde doch ziemlich schnell klar, man kann nicht einfach ein größeres Event machen, indem man einfach mehr Matches präsentiert. Da musste sich vieles verändern. Die Location, natürlich die Qualität der Matches, also auch die Wrestler, die man bei der Show präsentiert, die Ausstattung, also alles musste wachsen. Da musste man alles verändern. Kurz zusammengefasst, ich denke, Wachstum ist wichtig, aber nicht um jeden Preis. Also das ist nicht die Hauptmotivation. Weil wir aus Spaß kleinere Shows gemacht haben, war uns klar, die großen Events kommen grob gesagt von alleine. Oder ich sage jetzt mal, die vielen Fans kommen von alleine. Einfach wenn wir die Show aufwerten, die Location, die Talente, das alles bringt eigentlich automatisch diese Größe mit sich, dieses Wachstum.
Ich habe auch nichts gegen Wachstum an sich. Mein persönliches Problem, jetzt speziell bei Großcons, ist allerdings, dass ich nicht gerne auf solchen Veranstaltungen, die eigentlich zum Rollenspielen gedacht sind, dass ich dort gerne spiele, weder als Spieler dann noch als Spieler, weil, jetzt bleiben wir beim Beispiel BarbariaCon, die Räumlichkeiten halt so überlaufen sind, dass ein gutes und ambientiges und immersives Spiel teilweise nicht zu denken ist. Also ich habe da wirklich letztes Mal sehr schwer getan, meine Spielrunde zu leiten, weil der Raum halt einfach unglaublich voll und laut war, weil einfach zu wenig Räumlichkeiten oder in einer gewissen Größe vorhanden waren, dass halt nicht eben 8 oder 9 Spielrunden in einem Raum sich gegenseitig niederbrüllen müssen. Ich weiß auch nicht genau, ja, wie soll ich das sagen? Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, wenn man größer ist, kann man natürlich viel mehr anbieten. Das ist völlig klar. Also, ob man da Unterstützung von großen Verlagen hat, Entsprechend, wenn es dann eben um Stargäste oder Special Guests geht, kann man natürlich ganz anders auftreten. Und das ist auch alles legitim. Ich gehe auch gerne auf Großcons. Das ist nicht das Thema. Nur ist mein Schwerpunkt dann tatsächlich da beim Netzwerken und beim Leute treffen. Und da habe ich auch durchaus meinen Spaß. Nur muss ich halt dann ganz klar dazu sagen, wenn ich jetzt gerade beim Thema Großcons diese anbieten möchte, dann müsste ich halt auch wirklich gucken, dass die Räumlichkeiten oder die ganze, ja, dass die Umgebung das auch hergibt. Also wenn wir jetzt bei einem Rollenspielcon bleiben in dieser Größe, dann muss halt entsprechend, müssen genügend Räume da sein, dass man auch das Hobby, weswegen man eigentlich dahin geht, entsprechend ausüben kann. Und klar, man kann natürlich solche Dinge wie die Zeichner, die da sind, die ganzen Künstler, das kann man natürlich als Großcon viel, viel besser anbieten und umsetzen. Und macht es auch interessant für die Leute, dorthin zu kommen, weil sie eben entsprechend viele Menschen treffen. Aber wie gesagt, also für mich ist größer nicht besser, nur weil einfach mehr Leute da sind. Weil der Anteil von Leuten, die ich gut finde und cool finde und mit denen ich gerne was spielen oder was unternehmen möchte, auf Großcons wird nicht unbedingt größer. Es gibt natürlich dann genauso viele Leute, wo ich sage, okay, denen hätte ich jetzt nicht unbedingt eine Spielrunde machen müssen, weil halt einfach nicht gepasst hat. Ja, also das ist, finde ich ein bisschen schwierig und gehe mal davon aus, dass das bei den Veranstaltern der BavariaCon auch tatsächlich angekommen ist, weil ich glaube, der Kritikpunkt kam jetzt nicht nur von mir, dass das einfach fürs Spiel selber, wofür die Con ja eigentlich hauptsächlich gedacht war, schwierig war teilweise, also und sehr anstrengend. Und nochmal, wie gesagt, ich finde die BavariaCon cool. Ich finde toll, dass wir im Süden jetzt eine einigermaßen große Veranstaltung wieder haben. Und ich selbst habe ja auch schon größere Cons mit 300, 400 Leuten im Süden, also eben in Augsburg organisiert. Also ich weiß schon, was da dran hängt und was man dann entsprechend mehr anbieten kann. Aber ich bin der Meinung, größer muss nicht automatisch besser sein. Und entsprechend organisiere ich halt hauptsächlich jetzt nur noch kleinere Veranstaltungen von Fans für Fans.
Was sind denn eure persönlichen oder, weil ihr ja selber organisiert, auch professionellen Erfahrungen? Also gab es beispielsweise schon Wachstumsschmerzen, etwa dass der besondere Flair verloren ging oder dass ihr die Preise verdoppeln musstet oder vielleicht ganz im Gegenteil, dass ihr wirklich für euch gemerkt habt, dass die Bedeutung des Events stark zugenommen hat?
Also ich muss natürlich sagen, wir sind uns einig in dem Punkt, dass es nicht automatisch besser ist, nur weil es größer ist. Also das ist auf jeden Fall auch meine Einstellung. Letztes Jahr gab es eine Show mit vielleicht 20 Talent zu managen. Jetzt sind es im Dezember über 70. Also ich sage jetzt mal das ganze Team, die Crew, die jetzt den Eintritt macht, die Ringrichter, Kameramann, Fotografin, die ganzen Talente. Die unterschiedlichen Sprachen auch, die da zusammenkommen. Also natürlich dieser Aufwand, eine Show aufzubauen, die Matches zu planen. Es ist schon, ich sage jetzt mal, ein schöner Wachstumsschmerz, weil es macht mir all die Jahre später immer noch Spaß. Aber man darf sich, wie es Karl-Heinz auch schon gesagt hat, nicht verlieren dabei. Also wir sehen das genauso, dass man kann das Produkt nicht verbessern, einfach nur, weil man es größer machen will. Ich sehe das einfach andersrum, wenn wir an unsere Fans denken, die wir einschätzen können, wie sie das Wrestling sehen, was sie genau sehen möchten, diesen Mix aus High Flying, Tag Team Matches, Women's Wrestling, Hardcore Wrestling, wenn man diesen Mix bringt und ich sage jetzt mal das eigene Element nicht verliert, das waren die Storylines bei uns, die wir jetzt einfach größer präsentieren wollen, sprich zum Beispiel über Beamer und nicht, naja, klanglos bei einem Event. Dann ist es in meinen Augen so ein gewisses Wachstum. Es wird größer, aber nicht wirklich anders. Schon besser, hoffentlich, vor allem für die Zuschauer. Aber dieser Wachstumsschmerz war dann auf diesem Weg schon eher einer, der Spaß gemacht hat. Weil wenn das Event endet und die Fans sind glücklich, die Talente sind glücklich, dann hat man das Ziel erreicht. Und du warst jetzt auch das gute Beispiel mit dem Feedback. Wenn ich mein Postfach aufmache und ich weiß, dieser Fan hat sich nicht nur die Zeit genommen, die Show zu besuchen, sondern er macht sich jetzt ein, zwei, drei Tage später immer noch Gedanken und er nimmt sich die Zeit und schreibt das alles zusammen. Ich meine, was Besseres kann es gar nicht geben, weil dann weiß man auch, okay, die Shows sind jetzt nicht nur eben für uns, für das Team oder für die Talente, sondern die Fans sind dabei, die haben Spaß, die wollen es verbessern Die haben Ideen und das ist auf jeden Fall wunderbar.
Ja gut, da kann ich nicht viel gegenreden. Das ist ganz klar, dass bei größeren Events, wenn die entsprechend aufgezogen sind, den Leuten viel mehr geboten werden kann, weil einfach, ich kann, das beste Beispiel, vielleicht ein besserer Vergleich ist jetzt, wenn ich auf ein Live-Rollenspiel gehe, wie das Conquest of Mythodea zum Beispiel, da habe ich natürlich da eine NSC-Menge, aufgrund der Größe der Veranstaltung, dass ich echte Schlachten darstellen kann und auch wirklich epische Bedrohungslagen darstellen kann, dass ich eben mit diesen 8000 Leuten oder 10.000 Leuten, die da vor Ort sind, beziehungsweise 1000 oder 2000 NSC insgesamt. Das ist natürlich eine ganz andere Sache, als wenn ich auf ein kleines Lab gehe, wie wir neulich erst wieder veranstaltet haben, wo ich halt eine Handvoll NSC habe, die natürlich auch suchen sollen, eine gewisse Spannung und Gefahrensituation eventuell umzusetzen. Aber natürlich, das ein ganz anderes Bild darstellt. Der Punkt ist, mit dem sich verlieren, weiß ich nicht. Also ich habe halt zum Beispiel eine so eine Sache, die ich wirklich krass fand aus der eigenen Erfahrung, hat jetzt am Rande mit Cons zu tun. Es gibt ja größere Rollenspielverlage und wenn wir unsere Cons veranstalten, frage ich ja das Jahr über nach Material für die Welcome Packages oder für die Tombola. Und da gibt es halt einen speziellen großen Verlag, der mir ganz klipp und klar verstehen gegeben hat, nee, bei so kleinen Veranstaltungen, da geht man nichts raus, weil das lohnt sich nicht für uns. Und das ist für mich halt zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, okay, also Masse ist nicht gleich Klasse. Wir haben eine Veranstaltung, man muss sich halt angucken, was die Veranstaltung bietet. Auf Großcons, also jetzt gerade im Rollenspielbereich, wie bei BavariaCon oder NordCon oder wie sie alle heißen, habe ich halt Tagescons. Da kann ich vor Ort im Haus nicht übernachten. Das heißt, ich habe da meistens auch meine festen Slots, wieder eine gewisse Anzahl von Stunden und dann werde ich mehr oder weniger aus dem Raum rausgekehrt. Was ich persönlich auch immer ziemlich schade finde, weil man kann halt nicht so ausspielen, wie man das auf einer kleineren Veranstaltung meistens machen kann. Und dann heißt es im Endeffekt, ja, Veranstaltung muss eine gewisse Menge an Leuten haben, damit die unterstützt wird. Und wenn wir 5 Tage mit Übernachtung mit 40 Leuten plus Tagesgästen machen, ist ja auch klar, dass die Dinge, die da ausgegeben werden, jetzt in der Tombola oder im Welcome Package, erstens mal auf jeden Fall klar bei den richtigen Leuten landen und nicht nur bei jemand, der einfach mal so vorbeischauen will, sondern tatsächlich bei den Hardcore-Rollenspielerinnen. Also das ist zum Beispiel so ein Argument, was ich im Zusammenhang mit Großveranstaltungen keinsterweise nachvollziehen kann und auch ziemlich abtörend finde. Also das mal aus meiner persönlichen Erfahrung, warum ich da jetzt, was das angeht, schon ein bisschen Probleme damit habe, wie manche Verlage oder auch, ja, einfach Einzelpersonen argumentieren, warum das für sie uninteressant ist. Und ich meine, dass Special Guests oder Star Gäste auch auf kleinen Veranstaltungen gehen, sieht man jetzt auch im nächsten Con der langen Schatten, weil da ja doch einige Namen, also einige Persönlichkeiten aus dem Rollenspiel- und Spielebereich da sind, die durchaus auf Großcons auch gern gesehen werden, denke ich mal.
Passend dazu möchte ich noch ein kleines Interview einfügen, denn ich war dieses Jahr bei einer Veranstaltung, die wirklich krass gewachsen ist. Und ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo gehört, dass sie sich vervierfacht hat und die für eben jenes Wachstum von mir bereits schon mal in einer Podcast-Folge sehr lobend besprochen worden ist. Denn ich rede natürlich von der MarburgCon und wer sich erinnert, ich habe in einer der allerersten Podcast-Folgen überhaupt noch ironisch angemerkt, dass die gesamte Veranstaltung in meine Wohnung gepasst hätte. Tja, jetzt nicht mehr. Und da hören wir doch mal ganz kurz rein, was die OrganisatorInnen dazu zu sagen haben. Tü-tü-tü, Interview. So, wunderbar, dass es geklappt hat. Wie gesagt, wir haben für unsere Bonusfolge auch noch ganz tolle GästInnen mit dabei, die sogar so engagiert sind, die quasi aus dem Zug mit uns teilweise jetzt sprechen, weil die Deutsche Bahn wieder mal die Deutsche Bahn ist. Und deswegen sage ich, hallo ihr beiden, wer seid ihr denn und vor allen Dingen, wen repräsentiert ihr denn?
Ladies first, würde ich mal sagen.
Okay, ich bin Lara Lorenz, ich bin Fantasy-Autorin und ein Teil der Organisation der MarburgCon und Mitglied im Marburger Verein für Fantastik.
Ja, mein Name ist Thomas Vaterroth. Ich bin ein Urgestein im Marburger Verein für Fantastik und auch in der Con Orga aktiv für den MarburgCon.
Sehr cool. Wir wissen schon mal, wer ihr seid. Und wir wissen theoretisch auch schon, wer der MarburgCon ist. Denn ich habe, bevor das Interview reingeschnitten wurde, schon mal kurz vorgestellt. Aber um euch noch mal zu sagen, was ich ungefähr gesagt habe, als der Podcast, ich glaube, vor 8 Jahren oder so anfing, da war ich einmal da und habe so ein bisschen, ich gebe zu, leicht spöttelnd gesagt, die Veranstaltung war so groß, die hätte komplett mit allem drum und dran in meine Wohnung gepasst. Und das war tatsächlich jetzt kein Flex mit meiner Wohnung, sondern es war wirklich noch recht klein. Und ich war dieses Jahr endlich mal wieder da und es war ja riesig. Und es geht also darum, dass ihr diese Veranstaltung so gepusht habt, dass es die größte Veranstaltung aller Zeiten bisher war. Fangen wir vielleicht ganz von vorne an. Wie ging es denn eigentlich los? Wie klein ist denn der MarburgCon gestartet vor wie vielen Jahren?
Also der MarburgCon ist gestartet 1983, damals noch unter der Ägide des Horrorclub Marburg. Also da hießen wir noch nicht Marburger Verein für Fantastik, sondern Horrorclub Marburg, und war schon sehr unterschiedlich groß im Laufe der Jahre. Fing an mit um die 100 Besucher, würde ich mal sagen, an wechselnden Orten in Marburg, in Bürgerhäusern, Verbindungshäusern, alle möglichen Räumlichkeiten wurden genutzt, die man so bekommen konnte, und ging dann sehr stark zurück zwischendurch auf so 30 Besucher, so ungefähr. Und Programm war damals noch nicht so wichtig, Händler waren nicht so wichtig, also diese Buchmesse, die man jetzt ja dann mit einer Convention auch verbindet, das war damals alles nicht so wichtig. Man setzte sich zusammen, hatte Kisten mit Heftromanen dabei, es wurde geteilt, es wurden zwischendurch Sketche aufgeführt und wurde einfach Klamauk gemacht, aber so mit Lesungen auf mehreren Schienen und solche Dinge, das gab's damals nicht. Das ist eine relativ neue Entwicklung, würde ich jetzt auch nicht sagen, das ist ja auch schon länger so, aber also es hat sehr, sehr klein und bescheiden angefangen und war das auch bis 2012 noch. Ich weiß nicht, wann du bei uns warst, aber könnte dann so 2012 oder sowas gewesen sein, vermutlich.
Das war, glaube ich, 2018, wo ich da gewesen bin.
Okay, gut, da waren wir schon größer als 2012, aber natürlich immer noch deutlich kleiner als dieses Jahr. Auf dieses Jahr haben wir einen großen Schritt getan. Ja, und das ist irgendwie auch spontan und ist ein großes Verdienst von Lara auch, die uns da organisatorisch kräftig unterstützt hat, dass das alles so funktioniert hat.
Dann mögt ihr vielleicht mal so, damit die ZuhörerInnen sich das vorstellen können, kurz die Zahlen ungefähr sagen. Also wie viel größer war denn 2025?
Also von den Ständen her waren wir, glaube ich, doppelt so groß. Ja. Von der Fläche auch mindestens doppelt so groß.
Wir haben uns verdoppelt im Großen und Ganzen.
Ja, so ungefähr haben wir uns verdoppelt von den Besucherzahlen her auch. Also das hat alles funktioniert. Die Lesungsschienen hatten wir davor 2 und hatten wir dieses Jahr auch 4. Also insgesamt, ja, tatsächlich verdoppelt. Und es ist noch ein bisschen Raum. Also jetzt nicht für Lesungen, aber es ist noch ein bisschen Raum in der Hütte, den wir noch nutzen können und wollen.
So in Zahlen, wie viele BesucherInnen waren es denn dieses Jahr?
Also zwischen 240 und 250, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, weil ich nicht zu Hause bin, sondern im Zug sitze. Aber ich meine, es waren 248 oder sowas in der Art.
Das ist schon ziemlich ordentlich. Und ihr habt euch auch so ein bisschen breiter dieses Mal aufgestellt. Es gab ja unter anderem auch Rollenspielrunden, was natürlich meine ZuhörerInnen besonders interessiert. Und ihr habt also auch euer Konzept quasi weiterentwickelt. Ihr seid sehr viel größer geworden. Gerade im Vergleich zum letzten Jahr, aber auch im Vergleich zu 2018, wo ich da war, und im Vergleich zu den 80er, 90er Jahren, wo du erzählt hast mit den 30 BesucherInnen. Gab es denn für euch in der Organisation irgendwelche Wachstumsschmerzen? Oder hat eventuell mal irgendein Besucher, irgendeine Besucherin zu euch gesagt, das ist nicht mehr mein MarburgCon, weil da jetzt mehr als 30 Leute sind?
Ich denke mal, das war gar nicht so. Also ein bisschen, der ein oder anderen hat, der gesagt hat, es ist doch recht groß geworden, aber es ist noch klein genug, dass es familiär geblieben ist. Und die Wachstumsschmerzen, die ich hatte da am Anfang, also wie gesagt, haben wir verdoppeln oder wir machen die Fläche größer, war halt wirklich zu sagen, wir müssen auch die Zuschauer ein bisschen verdoppeln oder die Besucher, weil mehr Aussteller bedeutet halt auch, dass du die Kaufkraft ein bisschen aufpushen musst, weil wäre ja schlimm, wenn dann 3 Besucher kommen und keiner was verkauft, weil dann wollen die Leute ja auch nicht mehr auf den Con kommen mit ihren Büchern. Und da haben wir, denke ich, auch mit Hilfe von Thomas relativ viel Werbung gemacht und haben die Zeitungen angeschrieben und so. Ich denke, das hat ganz gut funktioniert und das werden wir nächstes Jahr auch versuchen, wieder so zu halten.
Das kann man so sagen. Auch die Leute, die gerne auf kleine Conventions gehen, habe ich nur positives Feedback bekommen, weil sie die mehr Fläche, die bessere Luft, die dadurch auch entstanden ist, das muss man einfach sagen, durch eine Turnhalle, die Platz nach oben hat und wo man Türen hat, wo man durchlüften kann und so weiter. Das ist alles sehr angenehm. Und der Geräuschpegel war dadurch auch an vielen Ecken sehr angenehm und viel angenehmer als früher. Und man hatte Ruhe und Platz, um zu quatschen. Ja, also das ist ja wichtig bei einer Convention auch, dass man auch Platz zum Reden hat und Zeit.
Vielleicht sollte man da noch dazu sagen, wir sind ja jetzt mit 40 oder sagen wir mal maximal 50 Aussteller, aber viel mehr kriegst du auch mit der Erweiterung der Fläche nicht hin. Jetzt auch keine Riesen-Convention, das ist immer noch familiär. Also wenn das jetzt mehr werden würde, denke ich, würde sich das verlieren. Aber dadurch, dass das immer noch relativ viele Leute sind, die sich kennen und es relativ dicht zusammenstehen, passt das schon. Also es ist immer noch sehr familiär und klein.
Und es ist ja eine Handmade-Convention, würde ich mal sagen. Ja, also wir sind das Team, wir stellen die Tische selber, wir backen den Kuchen selber. Es wird gekocht und gemacht, unser Küchenteam, also das Essen, was wir da verkaufen, das ist selbst gemacht. Also da ist kein Caterer dran, sondern das sind wir selber. Ja, und das merken die Leute, glaube ich, auch, dass da was mit Herzblut betrieben wird. Das machen andere Conventions, betreiben das natürlich auch mit Herzblut. Jetzt nicht so sagen, aber irgendwie sind wir ein bisschen
familiär.
Hemdsärmeliger noch als andere familiär war, genau.
Und war das mehr so ein organischer Prozess, dass es jetzt so groß geworden ist? Oder hattet ihr wirklich den Punkt, wir wollen das jetzt richtig knallhart durchziehen? Um jetzt einen guten Vergleich zu bringen, das passt nämlich wunderbar, auch die Zahlen, die du genannt hast. Du weißt es noch nicht oder ihr wisst es noch nicht, aber die HörerInnen wissen schon, das Interview wird ja eingebettet in eine Folge, wo unter anderem auch ein Wrestling-Promoter ist. Und diese Wrestling-Liga, die er promotet, bis letztes Jahr waren die so Hinterhof-Wrestler, wo wirklich auch nur 30 Leute waren.
Mhm.
Und dieses Jahr haben sie richtig gesagt, wir wollen jetzt richtig durchstarten und haben das quasi das Event von 30 beim letzten Mal auf deutlich über 200, vielleicht auch 300 Leute hochgepusht, quasi mit aller Macht. War das bei euch auch so oder war das wirklich so ganz langsam organisch?
Also aus meiner Sicht, die Idee war schon länger da. Es ging dann hurtig.
Man muss dazu sagen, das ist ja nicht so, dass man sagen kann, oh, wir wachsen jetzt organisch, wir machen dieses Jahr 2 Tische dazu, nächstes Jahr nochmal 2 Tische und wenn das klappt, nochmal 2. Das funktioniert ja bei gewissen Räumlichkeiten nicht. Und der Platz, also als ich die MarbleCon kennengelernt habe, das war schon sehr kuschelig. Also 3-mal umdrehen, 5 Leute kennenlernen, war wirklich nicht übertrieben, weil immer mehr Leute mitmachen wollten und man halt Leute absagen musste, weil der Platz war auch sehr begrenzt. Und wenn du dann so kuschelig stehst, war halt nur erweitern oder nicht erweitern. Und du kannst nicht eine Turnhalle nehmen und du kannst sagen, ich nehme nur eine Viertelturnhalle. Also mussten wir mit der Gemeinde halt auch stark verhandeln, dass wir in die Turnhalle rein konnten. Da gab es halt ein paar organisatorische Sachen, dass man das Gemeindehaus öffnet, weil das dann eine große Fläche wird. Und der Sache haben wir uns gestellt und mussten halt mit der Gemeinde das halt einmal klären, dass wir einmal Ja sagen und nicken. Und jetzt haben wir das für nächstes Jahr halt auch wieder. Also es war halt einfach einmal alle überzeugen, dass es der beste Weg ist.
Ist nicht so einfach in so einer kleinen Gemeinde. Da muss natürlich auch die Gemeindeverwaltung stark eingebunden werden. Und da haben wir allerdings eine große Unterstützung von der Gemeindeverwaltung. Also die Leute, mit denen wir zu tun haben, die für die Veranstaltung ordnungsrechtlich zuständig sind und für die Vergabe der Räumlichkeiten, sind uns gegenüber sehr positiv eingestellt.
Dann kommen wir vielleicht noch zur Gretchenfrage quasi. Das übergreifende Thema, was alle Interviews und alle GästInnen, die ich dabei habe, in dieser Folge besprechen mit mir, nämlich wir hatten so diese These in den Raum gestellt, viel hilft viel oder Wachstum um jeden Preis. Seht ihr das auch bei dem Marburg-Con? Das muss wachsen, es muss mehr werden, es müssen mehr BesucherInnen sein, damit mehr FantastikleserInnen entstehen? Oder muss es nicht unbedingt sein, es ist viel besser und einfacher und schöner, wenn das Wachstum künstlich gebremst wird?
Ich kann da, also von meiner Seite aus ist es nicht der Plan, Wachstum um jeden Preis. Was ich gerne hätte und was wir auch angefangen haben, ist die Integration von Rollenspielen und Rollenspiele brauchen Platz. Und das wird irgendwann vielleicht dazu führen, dass man gucken muss, wie man das noch integrieren kann. Aber von unserem Stab her, der das alles macht und wie wir das alles so durchziehen und von den Räumlichkeiten her, ich bin sehr zufrieden, wenn wir das von den Ständen her auf dem Niveau, kann das meinetwegen so bleiben. Wachstum ist immer gut, ein bisschen, aber mit Grenzen. Und Besucher da, obwohl wir viel, viel geblockert haben und die Presse durch Lara stark eingebunden war auch und so weiter, da Besucher kann man immer noch mehr haben. Ja, damit die Leute, die bei uns sind und Stände haben und Lesungen machen, da haben wir eine Verantwortung, dass da auch Leute kommen und die dann auch besuchen. Und das geht immer. Aber so von den Ständen und vom Programm her wüsste ich jetzt nicht, wie wir noch groß draufsatteln sollen und vielleicht auch wollen.
Das ist auch eine Frage, wie groß will man werden, weil ab einem gewissen Punkt muss man halt sagen, dann ist das A nicht mehr eine familiäre Con, sondern dann ist es eine Riesenmesse oder so ein Riesen-Convention, die mit ganz anderen Anforderungen einhergeht. Dann macht doch keiner von uns mehr das Essen und keiner stellt mehr die Tische. Und dann wird es ein Aufwand, der hat mit familiär nichts mehr zu tun, dann geht es Richtung unternehmerische Veranstaltungen. Und das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen ja wirklich die kleine Fantastik fördern und auch die Fantastiken in einem familiären Kreis haben bei der Con. Natürlich jetzt 40 Aussteller ist schon für uns recht groß, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man viel größer werden muss. Sonst verliert man das Familiäre und dann ist es halt auch nicht mehr so schön.
Genau. Größer werden von der Fläche her, mehr Sitzgelegenheiten, Rollenspieltische, sowas, aber das familiäre Feeling und das Con-Feeling muss halt da bleiben.
Ich finde, das waren ganz fantastische letzte Worte. Und ich danke euch beiden sehr herzlich, dass ihr kurz Zeit hattet. Und ich freue mich auch sehr auf die Marburg-Con nächstes Jahr. Ich kann schon versprechen, ich bin auf jeden Fall da. Und deswegen sage ich, bis nächstes Jahr.
Ja, vielen Dank und bis nächstes Jahr.
Bis nächstes Jahr.
Ja, ich denke, jetzt haben wir alle so begriffen, was quasi eure Standpunkte sind. Und zu tief möchte ich jetzt auch nicht in das Thema reinsteigen. Denn der Das war anders gemeint Podcast muss ja auch noch seine Meinung zu diesem Thema loswerden. Deswegen lasst uns doch mit einer Frage enden, die hoffentlich dazu beiträgt, dass die nächsten von euch organisierten Events ebenfalls wachsen werden. Welche Veranstaltung von dir kommt denn als nächstes und wie groß wird sie denn werden?
Ja, ich hatte es ja schon vorhin kurz erwähnt. Die nächste Veranstaltung ist der Con der langen Schatten. Jedes Jahr momentan noch jetzt Ende November, über 5 Tage in einem angemieteten Übernachtungshaus, so dass man wirklich nach Lust und Laune zocken kann, bis man quasi total erschöpft ein paar Meter läuft und ins Bett fällt. Also auch nicht mit Slots oder so. Das heißt, wir spielen so lange an einer Rollenspiel- oder Brettspielrunde oder Kartenturniere, whatever. Ja, und die Größe ist bewusst klein, weil natürlich bei den kleinen Veranstaltungen, was ich auch als gewissen Vorteil gegenüber Großevents sehe, ist natürlich die familiäre Atmosphäre viel besser gegeben. Fluktuation ist natürlich nicht so groß. Es gibt viele Stammgäste. Es kommen aber immer wieder neue Leute dazu. Unter anderem dieses Jahr. Wir haben diesmal fast ein Viertel neue Gesichter, die zum ersten Mal auf der Convention da sein werden. Also finde ich schon ganz gut. Und außerdem gibt es noch die DS Ludi Convention. Die ist ein Ticken kleiner. Die ist also noch familiärer und ja gemeinschaftlicher. Die findet nach einer längeren Pause, weil leider das Haus nicht mehr zur Verfügung steht, das wir jetzt jahrelang hatten, findet nächstes Jahr im Herbst statt, wenn der Con der langen Schatten wieder zurück ins Frühjahr zieht, wo er vor ein paar Jahrzehnten ursprünglich angefangen hatte. Ja, und ansonsten halt natürlich logischerweise Live-Rollenspiele, Und ja, ansonsten bin ich natürlich gerne auf Cons zu Gast. Wie gesagt, im Februar dann wieder auf der BavariaCon, sofern Sie mich jetzt noch reinlassen wollen. Nachdem ich ja jetzt als anscheinend und Philipp als der große Kritiker hingestellt worden bin. Also ja, ich bin da gerne, aber ob ich diesmal nochmal was leiten werde, muss ich in dem Zusammenhang sagen, weiß ich nicht, weil ich fand es unglaublich anstrengend letztes Mal, mit so vielen Leuten im Raum irgendwie eine gute Stimmung und Atmosphäre im Abenteuer aufzubauen. So sieht es momentan aus. Und ansonsten stehen natürlich immer noch neue Projekte, Veranstaltungen im Raum. Wenn entsprechend Interesse da ist bei den Leuten, gerade im Rollenspiel- und Live-Rollenspielbereich.
Du musst dir da überhaupt keine Sorgen wegen der BavariaCon machen. Die ist sehr vergebend. Ich meine, wir hatten ja auch eine Folge schon, wo wir ein bisschen kritisch drüber gesprochen haben. Das war die erste April-Folge. Und trotzdem haben sie mich wieder gebucht als Stargast für nächstes Jahr. Also keine Sorge, die werden auch dich buchen.
Dann muss ich da nochmal reinhören, weil ich glaube, das ist ein bisschen an mir vorbeigegangen tatsächlich. Oder ich habe es schon verdrängt, das kann auch sein.
Wie gesagt, die erste April-Folge, sie war sehr gut und teilweise ein bisschen witzig. Tim.
Ich würde am liebsten so viele Namen nennen und mein ganzes Team hervorheben, weil sich wirklich alle mit voller Leidenschaft vorbereiten, aber das würde den Rahmen sprengen. Also für uns steht das Motto klar, es ist das große Jahresfinale, unsere größte Show überhaupt bisher und das Wachstum wird auf jeden Fall nicht erzwungen, zumindest nicht künstlich. Wir wollen alles einfach intensiver gestalten und mit 11 Matches und einem Finale vieler Storylines. Am 14. Dezember im E-Werk.
Und wie immer, ihr findet alle Informationen zu allen Veranstaltungen natürlich in den Shownotes. Und wenn ihr uns noch ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, 5 Sterne bei Apple und bei Spotify und keine Ahnung, was es noch alles für Plattformen gibt, das wäre schön. Und ansonsten hört gerne rein. In knapp 1,5 Wochen kommt unsere richtige Pottwichtelfolge. Bis dahin alles Gute und nochmal vielen Dank an meine beiden Gäste.
Dankeschön, dass wir dabei sein durften.
Ja, ich habe auch zu danken.